Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic.
Willkommen zur neuen Episode über Wiens Clubkultur. Zwischen Neuanfängen, alten Problemen und großen Herausforderungen. Ja, die Wiener Clubszene hat turbulente Wochen hinter sich. Zwischen neuen Eröffnungen, kontroversen Diskussionen und anhaltenden Problemen zeigt sich, wie lebendig, aber wie fragil auch das Nachtleben der Stadt ist. Ja, fragil ist auch meine Stimme heute. Ich hoffe, ihr könnt damit leben mit meiner fast schon erotisierenden Brummbärstimme. Nein, Spaß, man soll natürlich nie Selbstlob aussprechen. Was habe ich gesehen? Drogen am Donaukanal, das Flex und die Brücke. Ein weiteres brennendes Dauerthema der Wiener Clubkultur ist die Situation am Donaukanal. Ja, mit viel Interesse habe ich einen erneuten Bericht im Thema-Magazin im ORF zu Thema migrantischer Drogendealer und Drogen rund um das Wiener Flex am Donaukanal gesehen. Berichte über gefährliche Situationen machten zuletzt immer wieder Schlagzeilen. Besonders ein Fall erregte Aufsehen. Die Mutter eines jungen Mannes, der nach einer Überdosis gerettet werden konnte, wandte sich in einem Brief direkt an den Club. Obwohl das Flex stets betonte, für den öffentlichen Bereich vor dem Club nicht verantwortlich zu sein, führte die mediale Aufmerksamkeit offenbar doch zu einer vorübergehenden Entspannung der Lage. Geschäftsführer Tom Eller sprach im Interview von ruhigeren Wochen, machte jedoch deutlich, dass weder die Polizei noch der Club selbst die Ressourcen haben, um das Problem langfristig zu lösen. Ja, und wir wissen alle, nach ein paar ruhigen Wochen kann es dann auch wieder sein, dass das Problem wiederkehrt bzw. weiterwandert. Ein weiteres Highlight in letzter Zeit war Vienna After Dark. Große Themen, vielleicht doch weniger konkrete Ergebnisse als erhofft. Auch auf der ersten Vienna After Dark-Konferenz wurden aktuelle Probleme des Nachtlebens diskutiert. Gentrifizierung, Lärmschutz, Drogenpolitik und die Zukunft der Clubkultur. Über 200 Expertinnen aus aller Welt kamen nach Wien, um Ideen auszutauschen. Doch nicht alle waren vollkommen zufrieden. Kritische Stimmen bemängelten etwa, dass konkrete Maßnahmen oder lokale Lösungen fehlten. Die Konferenz schien eher ein internationales Networking-Event zu sein, ohne echte Impulse für die Wiener Szene zu liefern. Aber ja, man versucht es natürlich und man muss die Versuche auch loben. Deswegen warten wir ab. Es ist eine sehr herausfordernde Zeit, wie wir wissen. Ja, und da gibt es eben neue Eröffnungen, Hoffnungsschimmer für die Szene. Ein herausforderndes Jahr geht ja zu Ende, aber trotz all dem gibt es auch Lichtblicke. Neben dem CC-Club, den wir später behandeln werden, öffnet auch das Damdam, ehemals Box und später Kamea, seine Türen mit einem klaren Fokus auf Hausmusik. Zur Eröffnung kommt kein geringerer als Jan Blomqvist dieses Wochenende in den neuen Club. Ein starker Start für den neuen Laden, der sich programmatisch frisch aufstellen möchte. Ja, und auch im Exil-Club in Vösendorf gibt es laut meinen Informationen bald wieder echte, lange Technopartys. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Liebhaberinnen härterer Sounds, die sich ja in Wien in den letzten Monaten sehr stark formiert haben. Ja, und mein heutiges Thema, das geht um einen neuen Club und alte Konflikte. Der Fall Sisi sozusagen. Sisi, das heißt Schnuckiputzi auf Türkisch. Wir werden es später noch erörtern. Der Club auf der Marienhilferstraße 36 war schon vor seiner Eröffnung im Gespräch. Bezirksvorsteher Markus Reiter von den Grünen legte Einspruch ein und äußerte Zweifel an der wirtschaftlichen Zuverlässigkeit der Betreiber. Auch die Vorgeschichte. Das Gebäude war ja früher als Hidden-Club bekannt und Teil der Dots Group spielten hier eine Rolle. Trotz anfänglicher Verzögerungen konnte der Club aber schließlich am 9. November eröffnen, nicht ohne eine öffentliche Auseinandersetzung. Die Betreiber warfen Reiter vor, mit seiner Kritik Unternehmertum zu blockieren, während Reiter auf die Bedeutung von Lärmschutz und Fairness für die Anrainerinnen verwies. Diese Spannungen zeigen exemplarisch, wie schwierig das Verhältnis zwischen Clubbetreibern und Behörden in Wien sein kann, wobei die Behörden letztendlich grünes Licht erteilt haben und der Club nun offen ist. Ja, das war natürlich Anlass für mich, mit Chris Edi hier zu sprechen. Ja, zwei angeschlagene Schnuckiputzis begrüßen sich gegenseitig. Servus Chris.
Hallo Rudi.
Darf ich Schnuckiputzis sagen?
Gerne.
Wie intensiv waren die letzten Monate für dich? Du bist ja auch jetzt in einigen Medienberichten vorgekommen, was dir wahrscheinlich lieber gewesen wäre, wäre nicht so gewesen.
Richtig. Also die letzten Monate waren außergewöhnlich intensiv. Zum einen haben wir noch im Frühjahr die Bratersauna eine CI-Umwandlung unterlaufen. Wir haben den Sauna-Strandclub umgebaut. Wir haben das Programm gewechselt. Das waren schon intensive Monate über den Frühling hinweg. Jetzt im Sommer liegt das in der Natur. Die Bratersauna des VIP, die ich damals zu dem Zeitpunkt betreut habe, sind Sommerlocations. Die waren ausgelastet bis zum geht nicht mehr. Und jetzt mit dem neuen Projekt, ja, waren sehr intensive Monate.
Ja, du hast es gerade angesprochen, du bist ja laut offiziellem Statement ebenfalls nun aus der Bratersauna und dem VIP-Management, wo du ja jetzt ein gefühltes Jahrzehnt dabei warst, ausgeschieden, knappes Jahrzehnt. Was waren die Gründe dafür?
Zum einen wollte ich, oder lag es schon immer in mir, dass ich etwas auf selbstständige Basis machen wollte, einen Raum, einen Club gestalten wollte. Zum anderen muss ich sagen, wie es ist, altersbedingt. Ich habe den Prater, / die VIP und die Pratersauna knapp 10 Jahre geleitet. Natürlich bin ich auch jetzt in einem Alter, wo ich etwas machen wollte, was ein bisschen, sag ich mal, meine Altersgruppe widerspiegelt.
Mhm. Was ist deine Altersgruppe?
Ich bin 32.
Okay, also 30 plus.
30 plus,
richtig. Aber bekommst du noch mit, was in der Sauna passiert? Ich meine, das VIP wird weiterlaufen wie bisher. Und man hört ja auch, dass das noch immer ganz gut besucht ist. Bei der Pratersauna hört man nicht immer nur, dass es gut besucht ist. In letzter Zeit gab es da ein bisschen interne Differenzen, sage ich mal. War das eine falsche Entscheidung mit dieser CI-Umwandlung?
Ich glaube nicht, dass es eine falsche Entscheidung war. Ich glaube, dass wir hier versucht haben, zu dem damaligen Zeitpunkt ein bisschen gegenzusteuern, gegen die Herausforderungen, Schwierigkeiten, die Veranstalter hatten. Das ist einfach die Wirtschaftlichkeit der Veranstaltung. Und wir wollten das als Haus ein bisschen steuern können, indem wir selber mit den Budgets, die sich natürlich aus der Gastronomie ergeben, Programme aufzustellen, welche hätten funktionieren sollen.
Aber nicht immer haben.
Richtig.
Weil auch Fremdveranstalter dann, die natürlich sozusagen ihre Promo selbst gemacht haben und selbst dann natürlich auch für einen Erfolg oder Misserfolg gerade gestanden sind, dann quasi weg waren. Auch unter anderem.
Kann man das so sagen?
Natürlich. Na gut, wir werden das natürlich verfolgen. Das ist jetzt nicht mehr dein Bier, hast du ja auch betont. Du stehst jetzt für die Leitung des Chichi oder Shishi?
Sisi.
Sisi. Genau, und jetzt komme ich auf Schnuckiputzi zurück. Das heißt scheinbar Schnuckiputzi.
Aus dem Türkischen übersetzt bedeutet es Schnuckiputze.
Also Sisi heißt Schnuckiputze. Man sollte auf den Straßen nicht einfach zu jemandem einfach
Sisi sagen. Doch unbedingt. Soll man. Ich ein Appeller. Ich appelliere an alle.
Da kommt gleich der Husten auch. Farmers Hidden Club. Warum wurde jetzt der Hidden Club auf Sisi umgetauft? Wird er dann ein bisschen weniger hidden?
Zum einen wollen wir ganz klar signalisieren, dass es hier einen Neuanfang gibt. Der vormals genannte Hidden Club hat ein Konzept gehabt als Member Club, wo man keinen Eintritt gezahlt hat, wo es ein nationales bzw. auch internationales Booking gab. Und mit unserem neuen Konzept und mit dem neuen Namen wollen wir schon ganz klar ein Statement setzen. Zum einen gibt es jetzt einen Eintritt bei uns, wir arbeiten mit einem Veranstalterteam zusammen und wir haben ein Augenmerk auf internationales Booking. Dementsprechend war und ist es natürlich naheliegend, dass wir auch einen neuen Namen eingesetzt haben.
Aber er war ja nie hidden, oder? Man kann ihn leicht finden.
Man kann ihn tatsächlich dank der medialen Aufmerksamkeit sehr leicht finden.
Jetzt warst du ja ewig in der Management-Abteilung der Dots Group, die es ja in der Form, glaube ich, auch nicht mehr so gibt. Gibt es die Dots Group eigentlich noch?
So wie ich es verstehe, im Internationalisieren gibt es sie noch, ja.
Aber in Wien hat sie sich zurückgezogen. Inwiefern ist jetzt eigentlich Martin Hohl noch am CC beteiligt?
Natürlich gibt es zwei Ebenen zwischen Martin und mir. Das ist einmal die freundschaftliche und einmal die berufliche. Die berufliche Ebene war natürlich, dass ich jahrelang für die Dots Group gearbeitet habe, unter anderem mit dem Fokus Bratersauna und VIP. Das hat sich jetzt über den Sommer mein Arbeitsverhältnis beendet, aber natürlich gibt es ein freundschaftliches Verhältnis, wo sich gegenseitig Rat und Tipps und auch geholfen wird.
Mhm. Aber wer ist jetzt der tatsächliche wirtschaftliche Eigentümer des CC-Clubs? Ich habe ja auch ein bisschen in den Medien herumgestöbert. Ich frage dich jetzt mal einfach.
Ganz einfach im Firmenbuch nachschauen. Das ist öffentlich einsehbar. Kann man rausfinden.
Gut. Warum gab es eigentlich anfänglich Schwierigkeiten mit Behörden und wie wurde jetzt diese schnelle Genehmigung danach doch noch möglich? Ich meine, wir haben viel gehört, viel gelesen. Bezirkszeitungen haben geschrieben, sogar das Profil, diverse andere Tagesmedien. Magst du es mir mal schildern?
Naja, der Einreichprozess ging gar nicht so schnell, wie man das jetzt in den Medien entnommen hat. Das war schon ein Prozess, der über Monate hinweg lief und auch eigentlich reibungslos lief bis zur letzten Verhandlung. Der letzte Verhandlungstag war eine Woche vor Halloween, einem Mittwoch, wo zum ersten Mal der 7. Bezirk bzw. ein Repräsentant des Bezirksvorstehers anwesend war, der das Projekt, glaube ich, nicht so gut aufgenommen hat, beziehungsweise gab es dann eine negative Stellungnahme von ihm, die aber keine Auswirkung zu dem Zeitpunkt oder auch jetzt nicht auf die technischen Voraussetzungen, auf die magistratliche Beurteilung des Projekts hat. Es hatte einfach eine verzögernde Wirkung, dementsprechend mussten wir später aufsperren.
Und hat man da so ein inneres Gefühl, warum ein Bezirksvorsteher so gegen ein Projekt sein kann?
Ich muss vorweg sagen, dass ich ein persönliches Gespräch mit dem Herrn Bezirksvorsteher geführt habe und auch vorgeschlagen habe, mich persönlich vorzustellen und auch erklärend in dem Gespräch versucht hätte darzulegen, dass das Projekt entgegen seiner Befürchtung ein Neuanfang ist und außerhalb der Dotz-Gruppe entstehen soll. Ich glaube, dass er da ein bisschen, sage ich mal, eine politische Willkür ist vielleicht ein hochgegriffenes Wort, aber vielleicht ganz passend in der Situation gegenüber der Dotz-Gruppe hat und hatte und versucht hat, das Projekt intensiver zu beurteilen.
Aber wenn man jetzt die Medienberichte der letzten Monate oder von mir aus auch Jahre anschaut, ist da nicht auch ein gewisser, sage ich mal, gewisse Bedenken gegen Praktiken der Dotz-Gruppe auch nicht berechtigt?
Natürlich kann ich das nachvollziehen, wenn es dazu ein gewisses Feedback gibt. Jedoch war das nicht in dem Moment die Aufgabenstellung des Bezirksvorstehers. Die Aufgabenstellung war, dass ein Projekt technischer Natur seitens des Magistrats beurteilt wurde und er dazu eine Stellungnahme hat abgeben müssen.
Okay. Wusstest du, dass eine Eröffnung eines Nachtclubs auf der Marienhilferstraße riskanter sein könnte als eine Achterbahnfahrt durch Insolvenzvermerke?
Also,
ich habe mich bemüht.
Also natürlich gibt es Herausforderungen in der Nachtgastronomie und natürlich war mir bewusst, dass auf der Marienhilferstraße schon aus dem Vorgängerprojekt heraus es gewisse Problemstellungen mit den Anrainern und auch mit der Voraussetzungen für die Betriebsanlage gab. Aber ich glaube, dass wir mit dem Konzept, das wir bei der Behörde eingereicht haben, ganz klar dargelegt haben, dass hier ein, sage ich mal, ruhiges und freundschaftliches, nachbarschaftliches Verhältnis mit den Anrainern, aber auch mit dem Bezirksvorsteher möglich sein kann.
Gut, wie möchtet ihr denn die Bedenken der Anrainer bezüglich Lärmbelästigung und des Betriebsstandorts auf der Marienhilferstraße genau adressieren und kanalisieren?
Zum einen gibt es eben das Konzept, dass wir in der Einreichung beim Magistrat vorgelegt haben, von Lärmmanagern bis hin zum Eintrittsszenario, wie viele Gäste den Zugang in den Club gleichzeitig verwenden können etc. Da wurde auch durch schallschutztechnischen Untersuchungen festgelegt und festgehalten, dass das möglich ist, den Clubbetrieb zu führen, ohne einem Anrainer einen unzumutbaren Lärm auszusetzen.
Wohnen dort? Wer wohnt wie weit weg? Kann man das ungefähr dem Hörer da draußen näher bringen?
Also grundsätzlich in dem Haus, in dem sich der Club situiert, befinden sich ausschließlich Büros. Da gibt es keine Privatwohnungen. Die ersten Privatwohnungen fangen meines Wissens nach auf der gegenüberliegenden Straßenseite an. Das ist, schätze ich mal, 50 Meter entfernt. 50 bis 100 Meter.
Man hat ja immer gelesen auch, natürlich in, sag ich mal, du hast dubiosen Medien, sag ich mal, dass es da eine Art Bürgerbewegung gegeben hat gegen den damals noch Hidden Club. Angeführt von einer Rechtsanwältin. Stimmt das so?
Bürgerbewegung ist ein bisschen vielleicht ein hochgegriffenes Wort, aber natürlich haben sich der Nachbarn und Anrainer, die Bedenken haben, um eine Anwältin geschart und haben auch aufmerksam an jeder Verhandlung teilgenommen. Auch die Frau Doktor hat an jeder Verhandlung teilgenommen. Und aber das ist auch ihr gutes Recht.
Aber gibt es jetzt ein Verhältnis zu diesen besagten Personen? Habt ihr mit denen mal gesprochen? Haben die euch kennengelernt? Haben gesagt, ja, das sind jetzt doch Menschen und nicht die man aus den Medien nehmen kann, die quasi alles nur aufsperren und dann wieder zusperren?
Naja, das waren ja nicht die Bedenken der Anrainer, ob das Projekt auf- und zusperrt oder die Wirtschaftlichkeit. Die Bedenken der Anrainer war ja ganz klar die eventuell entstehenden Lärmbelästigungen. Und natürlich, die Anrainer haben durch ihre Vertretungen auch selber bei jeder Verhandlung mit dem Magistrat und beim Magistrat teilgenommen. Und natürlich gab es dann einen Austausch. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich der Auffassung bin, dass wir mit unserer Arbeit zeigen werden, dass das möglich ist, was wir da auch reingeschrieben haben in unsere Idee und Projekteinreichung.
Haben dadurch Promo-Veranstaltungen wirklich teilweise Leute so laut gefeiert, dass die Anrainer abgeschreckt wurden?
Nein.
Okay, also es ist einfach schon im Vorfeld Bedenken gewesen.
Richtig.
Oder sind Bedenken gewesen.
Richtig.
Ja. Na gut, ist es eigentlich schwer, bei all den Verflechtungen, die jetzt da in den letzten Wochen und Monaten rund um die Dots Group ins Licht der Öffentlichkeit geraten sind, den Überblick zu behalten, oder gibt es dafür ein eigenes Diagramm im Backoffice?
Also zu meiner Zeit in der Dots Gruppe gab es kein Diagramm. Ich muss dazu auch meine Rolle ein bisschen vielleicht definieren, dass ich hauptsächlich für die Nachgastronomie, / für Kreativität im Unternehmen zuständig war. Die Wirtschaftlichkeit und wirtschaftlichen Herausforderungen, das war nicht meine Stelle.
Okay, das stimmt natürlich auch. Aber warum glaubst du dann, wurden vorher keine Insolvenzvermerke im Firmenbuch geführt, und welche Maßnahmen wurden ergriffen, um diese offene Kritik zu entkräften oder zu entschärfen? Was glaubst du?
Das ist eine gute Frage, die müsstest du an die Dotsgruppe richten. Also ich kann nur von meinem Handeln und Tun sprechen, und das entzieht sich meiner Kenntnisse.
Wie es dann losging mit dem Club, mit dem CC, hat ja auch der Martin gepostet, der war ja auch schon hier, immer noch der meistgehörte Podcast bei mir. Wie erklärst du dir die widersprüchlichen Aussagen und die öffentlichen Reaktionen von Martin Hoh in den sozialen Medien? Die waren ja auch nicht gerade freundlich, um nicht zu sagen, man hat so ein bisschen den Mittelfinger gezeigt.
Sind für mich eigentlich nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob ich den gleichen Ton gewählt hätte, aber sind durchaus nachvollziehbar, weil, wie gesagt, ich habe an mehreren Verhandlungen teilgenommen, und das Vorgehen vom Bezirk war schon sehr, sehr, sehr merkwürdig. Also an mehreren Verhandlungen nicht teilzunehmen, an der letzten dann teilzunehmen, dann sich Zeit zu lassen mit der Stellungnahme. Ich kann da absolut nachvollziehbar, dass sich dann Frust bei Martin aufgestaut, wie auch bei mir, und der sich dann halt kanalisiert hat. Ja.
Ihr habt ja auch auf Social Media euch dann gegenseitig die Dinge ausgerichtet, sage ich mal, in einem Durchgang, sage ich mal, jetzt von dir, man kennt dich ja, du bist jetzt nicht der Mann, der ganz kräftig war, aber es war natürlich schon ein Hin und Her. Wie ist jetzt das Verhältnis zum Bezirksvorsteher oder frei nach Ralf Rangnick? Es gibt kein Verhältnis.
Aktuell gibt es kein Verhältnis, aber ich nutze gerne die Plattform hier, um nochmal eine persönliche Einladung für einen Kaffee auszusprechen, einen Bezirksvorsteher. Hatte mir auch versprochen, dass es einen Rückruf von ihm gibt und er sich bereit erklärt, auf einen Kaffee mit mir zu gehen. Das ist bisher noch nicht erfolgt. Die Einladung steht meinerseits noch immer.
Er war ja auch schon hier. Ich habe ihn ja auch kennenlernen dürfen. Eigentlich ein sehr gemütlicher, umgänglicher Mensch. Ja, vielleicht hilft's. Wenn man helfen kann, dann tut man das ja. Aber jetzt noch einmal die Frage: Hat dieser Hashtag von Martin "Ain't nobody fucking with my click" ein ziemlich langes Wort, denn auch da ein bisschen geholfen, oder steht man da nicht dann vielleicht doch schon wieder auf der schwarzen Liste der Behörden?
Ich hoffe, dass die Beurteilung der Behörden nicht aufgrund von Social Media Statements und Postings passiert, aber das ist Martin sein Privatprofil. Wie gesagt, ich glaube, der hat seinen Frust ausgelassen, und ich, wie auch vor eingangs gesagt, ich kann nachvollziehen, woher der Frust kommt, weil ich das mit beobachtet habe.
Okay. Na gut, aber du hast ja selbst gesagt, es gab seit der Eröffnung keine Kontrollen oder besondere Auffälligkeiten, dass die jetzt oft gekommen wären und alles auseinandergenommen hätten.
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir versuchen natürlich einen Austausch mit den Behörden zu halten, um uns Feedback einzuholen, was wir verbessern können oder wie die Beschwerdenlage ist. Mein letzter Stand der Dinge ist, dass es keine Beschwerden zu Lärm oder dergleichen gab. Es wurden, glaube ich, ein oder zwei Autos auf der Mariahilfstraße fotografiert und den Behörden zugeschickt, die aber nicht uns zuzuordnen waren. Somit gibt es meines Wissens nach keine.
Porsches?
Bitte?
Porsches?
Nein.
Okay. Wie planst du sicherzustellen, dass der Clubbetrieb langfristig stabil und rechtlich einwandfrei bleibt? Ich meine, ich kenne dich ja auch schon ewig. Du bist ja an sich schon harmonisch. süchtig, sage ich jetzt mal, oder sehnst dich nach Harmonie.
Richtig, ja. Also ich kann versichern, dass wir alles Erdenkliche tun werden, um alle Auflagen zu erfüllen. Das ist mal so die rechtliche Seite. Die wirtschaftliche Seite ist natürlich jetzt mir schwierig darzulegen, dadurch, dass ich natürlich angewiesen bin auf Gäste. Also ich kann jetzt nicht garantieren, dass der Club immer voll und gut besucht ist. Ich kann aber garantieren, dass wir unser Bestes im Team versuchen werden, ein Club-Erlebnis zu schaffen, wo sich die Gäste uns wohlfühlen und dementsprechend der Club über einen längeren Zeitraum gut besucht wird.
Mhm. Reden wir mal ein bisschen über den Club jetzt auch. Jetzt haben wir so viel über das ganze Vorgeplänke gesprochen. Also was soll CC sein? Wo ordnest du diese neue Location ein? Was wird musikalisch präsentiert? Erzähl mal ein bisschen.
Naja, die Aufgabenstellung war, dass wir uns in der Clublandschaft gefragt haben, was uns persönlich ein bisschen fehlt, wo wir uns selber wohlfühlen würden. Und dementsprechend haben wir ein Konzept daraus entwickelt. Das ist zum einen die musikalische Richtung House, Afro House und Tech House. Das ist zum anderen, dass wir mit altersbedingt natürlich auch einen gewissen anderen Fokus haben in unserem Club besuchen. Wir wollen einen guten Drink haben, wir wollen einen angenehmen Service haben, wir wollen eine entspannte Atmosphäre haben, wir wollen einen gewissen Rückzugsbereich haben, wenn man mal tratschen möchte. Und all diese Dinge haben wir versucht, im CC-Konzept einfließen zu lassen. Wir haben drei tolle Tage. Wir haben den Donnerstag mit Project Aura. Liebe Grüße an der Stelle an Kussi und die Girls. Wir haben den Freitag und den Samstag den von einem Veranstalterteam rund um den Sebastian Felber, Sebastian Welze und Kali Altenhuber gestaltet werden. Der Freitag wird ein entertainmentlastigerer Tag werden, wo wir mit Specials und Ideen und lustigen Entertainment versuchen, das Ganze ein bisschen aufzulockern. Der Samstag wird einen größeren Fokus auf Booking und internationalen DJs haben.
Genau, es hieß ja in einem der Statements im Vorfeld, dass es musikalisch oder für die Musik ein tiefes Verständnis geben soll. Sag mir bitte, was heißt das, tiefes Verständnis für Musik? Afrohaus?
Ein tiefes Verständnis, ein tiefes musikalisches Verständnis heißt, dass ein Club, oder für mich heißt das, dass ein Club sich auch traut, Experimente einzugehen, und das werden wir in absehbarer Zukunft auch, dass es mal ein Abend jazzig sein kann, dass wir auch mit Live-Künstlern arbeiten, dass wir auch Live-Musik mit einbinden wollen, und dass wir versuchen, die Musik, die wir spielen, mit nationalen Acts, aber auch durch internationale Bookings, sag ich mal, unter Anführungszeichen aufzuwerten.
Du hast ja gerade die DJs genannt, oder die das dahinter stehen. Die sind alle relativ jung. Kann man sagen, das sind Newbies, Newcomer.
Richtig, ja.
Haben oder wird es auch, sag ich mal, arriviertere Veranstalter, Kollektive geben, die da reinkommen, oder bleibt ihr jetzt einmal vorläufig unter euch und schaut, wie das jetzt anläuft?
Wir werden die Saison heißt jetzt mal für mich über den Winter hinweg, mit den Formaten, die wir konzipiert haben, bespielen. Wie die ankommen, wie die funktionieren, das wird die Zeit zeigen.
Ihr seid offen Donnerstag, Freitag, Samstag von
22 Uhr
bis 5 Uhr.
Bis 5 Uhr,
also eine Stunde kürzer.
Dafür eine Stunde früher.
Aber ja, wir wissen alle, die Stunde früher wird meistens nicht so gut angenommen. Hat sich das ein bisschen geändert?
Ja, wir arbeiten dagegen, dafür, dass Gäste sich um 22 Uhr angesprochen fühlen. Aus welchem Grund? Wir haben eine tolle Cocktailkarte kreiert mit einem der Jungbartender des Jahres. Der hat sich da 10 Drinks überlegt, die wir eigen produzieren, wo wirklich Wodkas gewaschen werden, wo Sachen, Früchte vorbereitet werden. Und dementsprechend versuchen wir von 22 Uhr bis 23 Uhr eine Art Cocktail-Hour in das ganze Konzept einfließen zu lassen.
Okay. Man könnte ja eigentlich, wenn ich man blöd fragt, ja auch so eine Art After-Work andenken dort.
Absolut richtig.
Ja. Die Saison, hast du gesagt. Das heißt, ihr wollt dann im Sommer einen Kasselsturz machen und dann einmal ein bisschen zusperren, oder geht es dann durch?
Angedacht ist, dass wir einmal durchmachen. Natürlich Clubs in der Stadt Wien im Sommer, die quasi im Untergeschoss sich befinden, das weiß man, tun sich ein bisschen schwieriger über den Sommer hinweg. Deswegen wird die Beurteilung dann über den Frühling passieren.
Aber ihr habt eine Klimaanlage, nehme ich an.
Wir haben eine einwandfreie Klimaanlage.
Eine Air Condition. Ist das eigentlich dann auch Gefahr, oder habt ihr schon probiert, dass durch die Air Condition eventuell Musik nach draußen schallt, wo man das so einfach eine versteckte Falle quasi?
Ja, tatsächlich. Aber die Klimaanlagen, Klimazugänge sind über dem Dach hinweg. Das ist eine Gesamt-Air-Conditioning im Haus. Dementsprechend gibt es da keine Problemsituation.
Mhm. Was habt ihr also nun geplant in nächster Zeit? Weil du gesagt hast, auch Bookings. Und wie soll sich der Club einführen in ein großes Ganzes in Wien? Wir wissen ja, ich meine, es heißt sicherlich jetzt nicht purer Underground, aber auch nicht der pure Kommerz wahrscheinlich. Ne?
Das finde ich schön zusammengefasst. Ja, das ist natürlich steckt das ein bisschen im Blut durch das Leiten genau dieser Kontraste VIP und Pratersauna, wo ich mich genau zwischen diesen zwei Welten bewegen durfte, zwischen nicht purem Kommerz zwar, aber ich sage mal einen VIP-Club, der natürlich auch Tisch-Table-Service anbietet und gleichzeitig auf der anderen Seite eine andere Welt vorgefunden hat mit der Pratersauna, die eigentlich wirklich puren Underground gelebt hat. Dementsprechend haben wir versucht, das Ganze in dieser Lokalität zu übersetzen.
Wie streng wird dann die Tür sein oder wie muss man sich das vorstellen? Kann da jetzt eigentlich prinzipiell jeder rein? Und es gibt ja jetzt Eintritt auch. Es ist kein Eintritt-frei-Konzept mehr, oder?
Richtig, es gibt einen Eintritt, der variiert von Tag zu, also von Abend zu Abend. Am Donnerstag sind es aktuell 10 Euro, am Wochenende 15 Euro. Mhm. Kann bei internationalen Booking auch ein bisschen teurer werden. Naja, es ist halt natürlich der Kontrast zwischen eine gewisse Offenheit zu zeigen, aber trotzdem zu versuchen, eine gewisse Exklusivität im Club zu behalten. Deswegen haben wir eine Selekteurin, lustigerweise eine Domina, die versucht, nach unserem Briefing hier ein Gleichgewicht zu halten.
Okay, also ja, mal schauen, ob ich reinkomme.
Die Domina wird dich nicht reinlassen, lieber Rudi.
Gut, ich habe auch gelesen, dass ihr eine Brüse Exzentrik schon beim Eingang versprühen lassen wollt. Im Club wird man gleich dort von einem eigens kreierten Duft empfangen. Und das Vorbild dafür seien mehrere Clubs und Bars auf der ganzen Welt. Welche Vorbilder gibt es da? Oder was hat es damit auf sich?
Es gibt natürlich Vorbilder, an denen wir uns orientieren. Zum Beispiel das Rasputin in Paris, das ein Private Member Club ist. Zum anderen als Beispiel das Silencio in Paris, die jetzt einen Ableger letztes Jahr in New York eröffnet haben. Das ist ein Club, der von David Lynch designt worden ist und ich sage mal recht, wie sagt man, exzentrisch, aber trotzdem sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool, verständlich funktioniert.
Das war ja auch immer die, sag ich mal, das, was Martin Ho auch gerne wollte mit der Pratersauna, was aber nicht immer ganz gut angekommen ist. Man hat ja das auch vielfach kritisiert in den Anfangsjahren und vielleicht liegt auch da schon ein bisschen der Hund begraben, warum da alle immer wieder so polarisiert haben. Champagner, Stichwort Champagnerpyramide und so weiter. Mhm. Ist Wien eigentlich für sowas mittlerweile schon reif? Wir haben eine Wirtschaftskrise. Es gibt natürlich, die Kindervermöge der Eltern und dann gibt es aber einen ganz großen Anteil von Menschen, die sich wahrscheinlich das Ausgehen nicht mehr leisten können. Ich nehme mal an, ein Club in der Lage Marienhilferstraße wird auch nicht der günstigste sein. Wie kann man da diesen Spagat schaffen? Läuft man da auch nicht immer Gefahr, ins Belanglose abzudriften?
Ja, tatsächlich. Also wir haben eine unserer ersten Maßnahmen war zum Beispiel, dass wir versucht haben, die Getränkepreise im Schnitt um 20 bis 25% zu senken, um dagegen entgegenzuwirken, vor allem dadurch, dass es jetzt einen Eintritt gibt. Das vorige Konzept beruht ja darauf, dass es eintrittsfrei war und mit der Gastronomie quasi die ganzen Fixkosten vom Booking bis über Personal, Mitarbeiter etc. gezahlt worden ist. Das wandelt sich ja jetzt dadurch, dass wir Veranstalter haben. Dementsprechend versuchen wir das schon auch den Gast quasi wiederzugeben und zu sagen, okay, ihr müsst jetzt zwar einen Eintritt bezahlen, wobei der Eintritt auch relativ großzügig mit der Gästeliste dagegen gearbeitet wird, aber natürlich entstehen im Veranstalter Kosten, die er abdecken muss. Das wirst du auch wissen, Odi.
Das weiß ich.
Aber trotzdem versuchen wir dann gastronomisch auf der anderen Seite das mit Preisreduktionen und einem billigen Spritzer, einem billigen Bier und billigeren Flaschen als früher entgegenzuwirken, wo wir können.
Was kostet zum Beispiel das Bier? Das ist ja so dieses Standard. Was kostet ein Bier?
4,90 €.
Okay, na gut, das schockt mich in Zeiten wie diesen nicht mehr. Es ist noch nicht Lech am Arlberg.
Nein, es ist nicht. Es ist die Marienhilferstraße 36.
Es ist die Marienhilferstraße 36. Naja, wir haben das jetzt einmal abgerissen. Jetzt möchte ich doch nochmal zurückkommen. Wenn du jetzt in die Glaskugel schaust, du schaust ja sicher, du hast zwar gesagt, du bist aus diesem ganzen Management jetzt draußen, was diese alten Wirkungsstätten anlangt, aber so ganz weg kann man ja wahrscheinlich im Geist auch nicht sein. Wenn du in die Glaskugel schaust, was wird mit der Pratersauna passieren? Hast du eine Prophezeiung? Das Orakel von Maria Hilf oder Neubau?
Also ich glaube, dass die Pratersauna jetzt sehr, sehr intensive Wochen vor sich hat. Natürlich, der Winter ist, dadurch, dass es eine Sommerlocation ist, nicht einfach. Aber ich habe mir das Programm ein bisschen angeschaut. Hier und da gibt es schon noch das eine oder andere Highlight, das sicher besuchenswert ist. Der Silvester im Prater ist sowieso immer gesetzt. Also bis 12, 13, 14 Uhr feiern war immer dort gang und gäbe und wird sicherlich dieses Jahr auch so sein. Und ich bin gespannt, was der Sommer bringt. Also das sind dann die Zeiten, wo jetzt eigentlich die Zeit genutzt werden sollte, sich vorzubereiten in der Pratersauna, um einen guten Sommer abzuliefern. Das sind da, wo man sicher Pluspunkte wieder sammeln kann und wo man mit dem einen oder anderen Open-Air-Rave sicher auch.
Ja gut, die Open-Air-Raves waren ja, letztes Jahr hat es ein paar gegeben, glaube ich, die funktioniert haben oder die nicht gecrashed worden sind. Man hat das sich anders aufgestellt, also das hat wieder besser funktioniert. Eben die Jungs von Soul, die auch schon hier waren, sind die eigentlich dann auch bei euch im Shishi, Sisi, Entschuldigung.
Shishi, Sisi, Shasha.
Im Schnuckiputzi.
Im Schnuckiputzi. Lass uns auf Schnuckiputzi einigen, das gefällt mir. Der liebe Basti Felber, der ein Teil von der Soul Veranstalterteam war, ist tatsächlich einer der Veranstalter von Freitag und Samstag bei uns.
Alles klar. Ja gut, lieber Chris, jetzt, du warst ja lang im Hintergrund, vielleicht die letzte Frage, die persönliche Frage, die am Schluss immer kommt.
Oh je.
Nein, keine Angst. Aber es gab ja jetzt auch Medienberichte, wie du weißt, haben wir auch immer wieder dann hin und her geschrieben, wo dann dein Name erstmals gefallen ist. Wer ist eigentlich Chris Ede? Es saß ja schon jetzt bei mir, wir wissen schon öfters. Hat dir diese Berichterstattung, dass du sozusagen mit dem Personal nicht immer adäquat umgegangen seist, wehgetan? Weil ich kenne dich ja eigentlich auch schon lange und kann das ja für mich selbst nicht bestätigen, weil ich war natürlich nicht dabei bei den Einzelfällen.
Ja, wie du eingangs gesagt hast, ich bin, glaube ich, ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und natürlich hat das in irgendeiner Art und Weise, das hat definitiv geschmerzt, da ich natürlich mit meinen Kollegen auch hier jetzt im neuen Projekt einen sehr, sehr intensiven Austausch und ein sehr, sehr intensives Zusammenleben habe. Also ich möchte da nicht Zusammenarbeit sagen, sondern wirklich Zusammenleben, weil wir über alles sprechen, weil wir auf wöchentlicher Basis Calls, Meetings und dergleichen abhalten. Das sind Maßnahmen und Ideen, wie man ein Team leitet, die ich natürlich im Prater auch umgesetzt habe, dass hier und da ein Mensch das anders aufnimmt oder nicht zufrieden war, wie ich den Betrieb geführt habe. Ich glaube, das gibt es in jedem Betrieb, dass ich dafür, sage ich mal, unter anderem von Zeitungen oder dergleichen in Rechenschaft gezogen werde, war für mich selber auch verwunderlich, vor allem, wenn mir da auch gar nicht die Möglichkeit gegeben wurde, am Eingang Stellungnahme dazu abzugeben.
Aber hat sich das jetzt mittlerweile entkräftet? Sind die Sachen ausgestanden? Es gab ja da diverse Berichte, dass es Klagen geben soll und Sonstiges.
Ich weiß von keiner Klage.
Also Arbeiterkammer und so.
Ich wüsste auch von keiner Arbeiterkammer.
Also alles ausgestanden?
Aus meiner Sicht, ja.
Na wunderbar. Dann sage ich vielen, vielen Dank, lieber Chris. Ich wünsche dir viel Erfolg für dein Projekt oder für das Projekt CC. Und für alle, die eben sich selbst ein Bild machen möchten, Donnerstag, Freitag, Samstag ab 22 Uhr bis 5 Uhr kann man den Club besuchen. Du warst sicher nicht das letzte Mal da, wahrscheinlich. Umtriebig wie du bist, wer weiß, vielleicht reden wir nächstes Jahr wieder über eine Rückkehr in den Prater, kategorisch ausgeschlossen oder schließt man in Zeiten wie diesen gar nichts kategorisch aus?
Also in Zeiten wie diesen schließt man gar nichts kategorisch aus, natürlich.
Okay, fast wie in der Politik. Richtig. Dann sage ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Das nächste Mal gibt es natürlich dann auch wieder einen spannenden Gast und in zwei Wochen danach dann den Jahresrückblick wieder mit Gerald van der Hint, der ja mittlerweile wesentlich erfolgreicher Podcaster ist als ich. Aber wer weiß, vielleicht kommen wir ja auch mal dahin. Ich danke auf jeden Fall dem Radiosender euch fürs Zuhören. Podcasts sind alle nachhörbar und ich wünsche euch noch einen schönen.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.